Der Planetary Health Podcast. Präsentiert von M945.
Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Planetary Health. Heute hoste ich Valeria Butaschanian und bei mir zu Gast Daniel Wagner. Hallo.
Hey Valeria.
Boah, jetzt wird's langsam aber auch schon echt kalt. Ich glaube, ich mach mal das Fenster zu. Damit wären wir auch schon gleich beim Thema dieser Folge. Saubere Luft als Präventionskonzept. Klingt erstmal sperrig. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
Ist es ja so, die Luft, wenn wir uns in Innenräumen aufhalten, ist ja wichtig, sauber zu halten. Also von Pollen, Allergenen, auch von Krankheitserregern. Und dazu gibt es inzwischen ja eine Reihe von technischen Lösungen, insbesondere zur Prophylaxe von Infektionen.
Also ich denke mal, dieses Thema betrifft uns alle. Luft, wir müssen ja immerhin alle atmen. Aber wie genau kamst du auf das Thema? Und wen hast du dir als Expertin oder Experten geangelt?
Tatsächlich bin ich wie ganz viele von uns durch die Pandemie auf dieses Thema gekommen, auf das Thema saubere Innenraumluft, denn das wurde ja breit diskutiert und das hat ja bis heute eine große Relevanz, insbesondere wenn wir auf diese Rekordkrankenstände schauen, die wir durch Infektionskrankheiten seit ungefähr 2 Jahren haben. Und ich habe dann festgestellt, zu meiner Überraschung ist dieses Thema kaum behandelt worden mehr. Also wenn wir so in Innenräume gehen, dann sehe ich selten raumlufttechnische Anlagen, dann sehe ich selten HEPA-Luftfilter und es ist also nachhaltig kaum was in diese Richtung implementiert worden. Das, wie gesagt, trotz dieser Rekordkrankenstände. Genau deswegen habe ich mir dann Professor Dr. Katrin Hoffmann als Interviewgast überlegt und glücklicherweise habe ich sie auch für diese Folge gewinnen können. Sie ist nämlich Medizinerin und Expertin für Public Health und sie hat sich darüber hinaus eingehend mit dem Thema saubere Luft zur Prävention von Infekten befasst. Und ich möchte mit ihr gemeinsam in dieser Folge ergründen, warum das Thema so schleppend vorankommt. Vielleicht hat es da ja auch wirklich gute Gründe, warum das so stehen geblieben ist. Vielleicht gibt es ja auch medizinische Gründe, dass man am Ende festgestellt hat, diese Art der Prävention ist vielleicht doch nicht so sinnvoll oder sogar kontraproduktiv.
Das ist ja schon mal eine spannende und weitreichende Frage. Welche Fragen interessieren dich sonst noch bei dem Thema? Was erwartest du dir von dem Gespräch?
Zum einen erwarte ich mir eine Antwort auf genau diese Frage und zum anderen natürlich eine Antwort in Richtung Planetary Health Kontext. Also wieso ist das Thema nicht nur ein Public Health Thema, sondern auch ein Planetary Health Thema? Es geht ja hier nicht nur um öffentliche Gesundheit für den Menschen, sondern es hat auch sehr viel mit Energieressourcen zu tun, mit Energieeffizienz. Wie kann man das irgendwie gemeinsam denken? Die Energiewende und das Thema saubere Luft durch diese technischen Hilfsmittel. Raumlufttechnische Anlagen müssen eingebaut werden, müssen instand gehalten werden. Das kostet ökonomisch, das kostet aber auch auf Energieebene. Und da von diesem Public Health Kontext in den One Health Kontext erstmal zu bringen, also One Health ist ja dann über den Menschen hinaus, das gemeinsame Denken der Gesundheit von Mensch und Tier, Stichwort Zoonosen, dann die planetare Gesundheit, wo ja etwa der Klimawandel mit reinspielt. Dieses Thema saubere Luft in Innenräumen klingt ja erstmal so ein bisschen nischig, kann aber dann sehr, sehr leicht mit diesem Energiethema auch in den großen Planetary Health Kontext gestellt werden.
Spannend. Ich habe jetzt schon was Neues gelernt. Danke fürs Einordnen. Ich bin gespannt, was bei dem Gespräch noch alles rauskommt. Springen wir in die Zukunft, hören wir rein.
Ich freue mich sehr, dass heute Frau Professor Dr. Katrin Hoffmann zu Gast ist in unserer neuesten Podcast-Folge. Sie ist Leiterin der Abteilung für Primary Care Medicine am Zentrum für Public Health der Medizinischen Universität Wien und ist eine führende Wissenschaftlerin für Versorgungsforschung. Frau Professor Hoffmann hat sich eingehend mit Präventionskonzepten befasst, insbesondere zu sauberer Luft in Innenräumen und verfügt hier auch über Erfahrungen mit Studien zu Telemedizin in der Pandemie. Frau Professor Hoffmann, vielleicht können Sie uns noch mal kurz sagen, welche Präventionskonzepte da sozusagen State of the Art sind, wie Sie zu Ihrem Forschungsbereich gekommen sind, was Sie da gerade so antreibt. Sie sind ja, glaube ich, auch international tätig gewesen, waren in den USA, in Belgien tätig. Vielleicht können Sie uns mal von sich erzählen und von Ihrer Forschung ein wenig erzählen.
Ja, gerne. Herzlichen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Und zu dem Thema gekommen bin ich, also zu dem Thema Prävention von dieser SARS-CoV-2-Pandemie bin ich gekommen, natürlich durch die SARS-CoV-2-Pandemie, weil einfach relativ schnell klar war, für mich, nämlich schon im Jahr 2020, also im Sommer 2020, dass dieses Virus, dieses SARS-CoV-2, einfach nicht nur akute Infektionen auslöst, sondern eben auch langfristige Folgeerkrankungen auslösen kann, und zwar bei gar nicht so wenigen Menschen. Und deswegen war mir eben relativ früh einerseits klar, dass gegen diese langfristige Erkrankung unbedingt Wissen generiert werden muss und dann auch was gemacht werden muss. Und dass zweitens einfach die sicherste Verhinderung sowohl der akuten als auch der langfristigen Erkrankung die Prävention ist. Das ist einfach das Um und Auf. Das ist die Primärprävention, dass eben Menschen überhaupt gar nicht mit diesem Erreger, mit diesem SARS-CoV-2-Erreger überhaupt infiziert werden. Und im Laufe der letzten Jahre ist dann ja wirklich ganz spannend auch immer klarer herausgekommen, auch in der Medizin, dass es da ja auch einige, sagen wir mal, Hoppalas oder Missverständnisse gab, nämlich auch schon vor der SARS-CoV-2-Pandemie, und dass ja auch nicht nur jetzt dieses SARS-CoV-2 durch die Luft übertragbar ist, sondern eben eigentlich auch schon die echte Grippe, ja, Influenza-Viren, auch andere Respirationserkrankungen, andere Viren, die eben durch die, hauptsächlich sogar durch die Luft übertragen werden und eben nicht, wie man lange Zeit gedacht hat, eigentlich über Tröpfchen, also das heißt, wenn man durch Niesen oder Husten dann wirklich von diesen Tröpfchen von der infizierten Person, die direkt ausspuckt, im Endeffekt dann getroffen wird und die eben auch einatmet oder auf die Schleimhäute bekommt, sondern dass es tatsächlich so ist, dass Menschen, die infektiös sind, ausatmen, dann diese Viruspartikel in der Luft, ja, also im Aerosol heißt es wissenschaftlich, schweben und sich auch leider dann über Stunden in diesem Raum, wenn dort nicht gelüftet wird, wenn dann nicht gefiltert wird, halten können. Ja, das heißt, das sind diese gemeinen Fälle von, es war eine Gruppe mit Infizierten in einem kleinen Raum, die sind schon wieder weg, es wurde aber nicht gelüftet. Nachher kommt jemand rein, denkt sich, ah schön, es ist keiner da, ich brauche jetzt keine Schutzmaßnahmen, und infiziert sich dann durch eben diese Aerosole. So bin ich irgendwie dazu gekommen und ja, habe mich dann eben mit dem Thema jetzt weiter beschäftigt, weil natürlich Thema Erkrankung, Langzeiterkrankung wird halt immer drängender auch. Die Versorgung ist weiterhin katastrophal. Ich glaube in Deutschland genauso wie in Österreich. Und ja, deswegen habe ich mich da jetzt auf das Thema auch wissenschaftlich und in der Forschungslehre eben draufgesetzt.
Mhm. Dieses Thema SARS-CoV-2 ist natürlich omnipräsent gewesen und ist es auch immer noch. Jetzt sagen Sie, es ist aber zuvor eigentlich auch schon stiefmütterlich behandelt worden, dieses Thema saubere Luft. Bei welchen Erregern ist es denn überhaupt relevant? Sie haben die Influenza angesprochen, aber gibt es tatsächlich auch Erkältungserreger, sag ich jetzt mal so laienhaft, die wirklich nur durch Tröpfchen übertragen werden, also nur durch diese größeren Partikel, die beim Husten und beim Niesen generiert werden? Oder ist es eigentlich so, dass man sagen kann, alle respiratorischen Infekte erfolgen über die Luft?
Also nicht alle, aber wirklich sehr, sehr viele. Ja, vor allem die zwei jetzt gefährlichsten, die wir haben in Mitteleuropa, eben die echte Grippe, die Influenza und eben SARS-CoV-2, die gehören dazu. Aber auch tatsächlich eben respiratorische Erkrankungen, Rhinoviren, ja, also die dann tatsächlich nur Schnupfen zum Glück auslösen, auch die werden Aerosol übertragen. Es gibt dann schon auch Viren, die eher über Tröpfchen- und Schmierinfektionen übertragen werden. Das sind eben die Enteroviren, das sind auch zum Teil Adenoviren oder eben auch Epstein-Barr-Virus. Das heißt ja auch Kissing Disease. Ja, also da ist das hauptsächlich der Übertragungsweg, aber eben gerade bei den gefährlichsten und bei den häufigsten, die sind tatsächlich über Aerosole übertragbar und aber auch über Tröpfchen. Also Tröpfchen sind natürlich immer dabei, aber der Hauptübertragungsweg und der gefährlichere Übertragungsweg sind die Aerosole, also die Luft. Ja? Mhm. Auch einige Bakterien werden über die Luft übertragen, zum Beispiel Tuberkulose. Das hat man eigentlich, das weiß man schon lange, hat man tatsächlich Raumlufttests gemacht und geschaut, ob man da noch im Nebenzimmer, zum Beispiel bei Umluftanlagen, ja, die nicht gefiltert sind, sondern einfach die Luft durch die Räume wälzen in großen Organisationen zum Beispiel, dass man da dann auch im Nebenraum zum Beispiel noch Tuberkulosebakterien finden kann.
Verstehe. Also eigentlich ein Thema, das uns schon lange beschäftigen sollte, uns aber offenbar nicht ausreichend beschäftigt hat. Und es hat natürlich, soweit ich das sehe, eine enorme Zuspitzung erfahren durch SARS-CoV-2. durch die rekordhohen Krankenstände, die wir jetzt seit Pandemiebeginn bzw. seit Aufhebung der Schutzmaßnahmen sehen, ist das eigentlich auch volkswirtschaftlich ein großes Thema. Sie sind jetzt Medizinerin, das wird jetzt nicht Gegenstand dieser Folge sein, das volkswirtschaftlich aufzubereiten. Und trotzdem ist es ganz eingängig, wenn man sieht, dass 2022 bis zu 42 Milliarden Euro an Wertschöpfung eingebußt werden mussten in Deutschland, krankenstandbedingt. Das hat das Institut für Welt und Wirtschaft in Kiel etwa erhoben. Oder auch im Jahr 2023 gab es eine Analyse der deutschen Wirtschaft wiederum, dass eine Rezession nur Folge der erheblichen Arbeitsausfälle war, die im Gegensatz zu den präpandemischen Jahren einfach sehr viel höher waren. Und auch für das erste Halbjahr 2024 gibt es hier schon Daten. Jetzt ist es natürlich volkswirtschaftlich, wie gesagt, relevant, medizinisch aber vermutlich ja auch, oder? Also es ist vielleicht jetzt auch aus medizinischer Perspektive keine gute Idee, das einfach so geschehen zu lassen.
Nein, also absolut, es ist absolut keine gute Idee, das einfach durchrauschen zu lassen, und zwar immer und immer wieder. Und da gibt es mehrere Gründe dafür. Genau wie Sie schon gesagt haben, tatsächlich die hohen Krankenstände, und das sieht man, das ist nicht seit Pandemiebeginn, sondern mit den Maßnahmen konnten die eigentlich noch zum Teil sogar niedrig gehalten werden. Aber eben seit Abbau der Public Health Maßnahmen, ja, also der Maßnahmen, die wirklich der Öffentlichkeit einen Schutz geboten haben, sieht man, dass die Krankenstandszahlen einfach immer höher werden, und dass es auch so gut wie keine Pausen mehr gibt. Und das sagen auch Kolleginnen und Kollegen, gerade eben hausärztliche Kolleginnen und Kollegen von mir. Früher war es so, dass in der Sommerzeit eigentlich immer so eine bisschen Pausephase war, ja, wo sie sich erholen konnten von den vielen Patientinnen mit Infektionen eben, und dass es diese Pausezeiten eigentlich überhaupt nicht mehr gibt. Und wie gesagt, es ist ein Teufelskreis, weil einerseits eben sind die Krankenstände hoch durch die immer wieder kommenden akuten Infektionen, ja, durch SARS-CoV-2, aber alle anderen Erreger gibt es ja auch noch. Ja, also SARS-CoV-2 ist einfach zusätzlich. Dann eben je mehr akute Infektionen, desto mehr Folgeschäden, langfristige Folgeschäden. Das heißt, die kommen auch dazu und mit jedem Tag mehr. Und es ist ja dann auch so, dass natürlich das noch kritischer wird, weil ja dann auch die kritische Infrastruktur ausfällt, ja, sowohl im Gesundheitssystem, weil die ja auch krank werden und langzeitkrank werden und chronisch krank werden. Kritische Infrastruktur sowohl im Gesundheitssystem als auch im Sozialsystem, Bildungssystem, und das akkumuliert, ja, also das ist wirklich ein Teufelskreis. Und medizinisch durch die vielen Infektionen auch weltweit gesehen, also wirklich global gesehen, ist es so, dass je mehr Infektionen durchlaufen durch die Menschen als Wirt, ja, für dieses Virus, desto höhere Chancen hat dieses Virus zu mutieren, was es dann auch macht. Und so bilden sich dann immer wieder neue Varianten aus, und das Virus ist dadurch dann immer auch im Hinblick auf Prävention durch Impfung zum Beispiel momentan einen Schritt voraus. Ja, das ist ja so schade. Deswegen sind die aktuellen Impfungen ja nur sehr kurzfristig, wenn überhaupt gegen Infektionen präventiv, sondern hauptsächlich präventiv eben durch vor schweren Verläufen, Krankenhausaufenthalten, also die Sache. Also es ist durchaus natürlich sinnvoll, wichtig zu sagen, aber dadurch, dass das Virus durch diese schnellen Mutationen, durch die vielen Wirte ist gleich Menschen, die sie haben, einfach so schnell mutiert, leider immer einen Schritt voraus, dass wir wirklich mal diese Infektionen durchbrechen könnten medizinisch.
Mhm. Da kommt ja, denke ich, auch noch hinzu, dass so eine vorübergehende Schwächung des Immunsystems nach Infektion mit SARS-CoV-2 einfach zu beobachten ist. Also widersprechen Sie mir gerne, aber ich glaube, das ist ja schon so der Wissensstand, dass man einige Monate anfälliger ist, was ja dann auch wieder die erhöhten Krankenstände durch andere Erreger erklären könnte, oder?
Ja, richtig. Also es zeigen jetzt wirklich schon sehr gute und mehrere Publikationen, also es verfestigt sich jetzt wirklich dieser Hinweis, dass zumindest eben 6 bis 8 Monate das Immunsystem dann doch geschwächt ist durch das Virus, und dass es dadurch vor allem, hat man das jetzt schon nachgewiesen, zum Beispiel für Streptokokken, das sind Bakterien, und auch gewisse Pilzarten, dass die tatsächlich schwerer und häufiger vorkommen, nachdem man SARS-CoV-2 gehabt hat. Ja, das stimmt. Und aus diesen ganzen Punkten, die ich da beschrieben habe und auch eben leider dieses, dass das Virus der Impfung immer einen Schritt voraus ist, bleibt dann eigentlich nur noch die Primärprävention zum Schutz. Irgendwann zum Schutz, also wenn es jetzt um den Schutz geht, übrig. Ja, eben dieses Verhindern der Infektion einfach.
Da wäre ein ganz wichtiger Ansatz saubere Luft. Also macht ja auch Sinn, wenn sich Erreger durch die Luft übertragen, die Luft von diesen zu befreien, zumindest partiell. Welche Maßnahmen würden Sie hier für besonders effizient halten? Also es gibt ja raumlufttechnische Anlagen oder Luftreinigungsgeräte mit HEPA-Filtern, Luftdesinfektion, wenn man so will, mit UV. Was sind da die Ansätze? Was gibt es vielleicht auch schon? Was ist bereits implementiert? Man könnte ja annehmen, in Krankenhäusern gibt es das vielleicht in einigen Bereichen schon. Was wäre da aus Ihrer Sicht, aus medizinischer Sicht notwendig? Sollte man alle öffentlichen Innenräume damit ausstatten? Sollte man öffentliche Verkehrsmittel hier entsprechend aufrüsten? Was ist sozusagen der Status quo und wo müssen wir noch hin?
Genau, also die Luft zu filtern ist auf jeden Fall ein ganz ein wichtiger Ansatzpunkt, weil eben diese Erreger in der Luft einfach drin sind. Das fängt an, das Simpelste ist tatsächlich Lüften, wobei das gar nicht so einfach ist, wie es sich anhört, ja, weil schon allein Temperaturunterschiede zwischen der Luft draußen und drinnen können quasi die Luftzirkulation durchs Fenster gar nicht so effektiv machen, wie man jetzt glauben sollte.
Das ist ja, glaube ich, gerade im Sommer ein Thema, oder?
Genau.
Differenz gering ist zwischen draußen und drinnen.
Genau.
Genau. Mhm.
Genau, dann ist das gar nicht so gut. Im Winter ist es deswegen oft leider schlecht, weil die Menschen nicht lüften, weil ihnen dann einfach kalt wird. Ja, und weil ja seltsamerweise auch im deutschsprachigen Raum eine große Angst vor Zugluft da ist. Ja, da gab es ja schon mal eine andere Sendung dazu sogar. Deswegen wird dann gar nicht gelüftet. Ja, also das heißt, lüften wäre gut, aber das wird einfach sehr selten getan. Auch wenn man jetzt denkt, gerade in den öffentlichen Verkehrsmitteln, S-Bahnen oder die modernen ICE, ja, zum Beispiel Züge, da kann man ja die Fenster gar nicht mehr aufmachen. Ja, auch gewisse, jetzt die ganzen Straßenbahnen, die neuen, da geht das gar nicht mehr. Das heißt, die nächste Stufe und unbedingt notwendig ist tatsächlich Filtersysteme. Da gibt es jetzt auch wieder die kleineren oder für den Start der Luftreinigung gibt es so mobile HEPA-Filtersysteme zum Beispiel. Wichtig ist aber immer zu schauen, wie groß ist der Raum, wie viele Menschen sind da grundsätzlich in dem Raum und wird da jetzt viel Aerosol produziert, ja, also viel geredet, gesungen, geatmet einfach. Oder eher wenig. Und je nachdem muss man dann die Größe von diesen mobilen HEPA-Filtern anpassen, ja, und auch diesen Luftwechsel, der da stattfinden muss. Das ist deutlich besser natürlich als jetzt nur lüften. Da ist aber jetzt wieder ein großes Thema. Ich habe es selber nicht geglaubt, aber diese Geräte müssen ein- und ausgeschaltet werden. Und sogar das ist oft für einige Menschen schon zu viel Aktivität, sage ich mal, da wirklich aktiv dran zu denken, diesen Filter einzuschalten, diesen Filter auszuschalten. Der muss natürlich dann auch gereinigt werden, wenn er piepst und so weiter. Das heißt, das Beste, und das sollte tatsächlich in Zukunft Thema sein, genauso wie sauberes Trinkwasser, genauso wie Abwassersysteme. In Wien haben wir hier dieses großartige Beispiel dieser Wiener Wasserleitung, dieses Wiener Wasserleitungswegs seit dem 19. Jahrhundert. Also es müssen diese Filteranlagen einfach da sein, automatisch funktionieren, angepasst sein. Es braucht niemand mehr dran denken, sondern die saubere Luft ist einfach da.
Sind das dann diese raumlufttechnischen Anlagen, für die Sie jetzt als Goldstandard sozusagen argumentieren?
Genau. Also wie gesagt, ich bin jetzt keine Ingenieurin. Ich kann jetzt nicht ganz genau sagen, wie exakt das funktioniert, aber es braucht einfach diese Luftfilterleistung. Also da müssen schon auch HEPA-Filter drin sein. Ja, also es muss gefiltert werden. Es muss aber auch direkte Abluft- und Frischluftzufuhr durch diese Anlagen gewährleistet sein.
Beim HEPA-Filter würde ich auch gerne noch kurz einhaken. Da ist es ja auch so, dass auf niedriger Luftwechselrate, der durchaus auch schon ganz gut wirkt gegen Pollen, Allergene und so weiter, aber um wirklich Viren rauszufiltern, muss da ja, glaube ich, eine ganz andere Luftwechselrate eingestellt werden. Was ja dann auch wieder ein Thema ist, was die Energieeffizienz anbelangt und so, wo es jetzt von meiner Laienperspektive aus betrachtet ja fast auch sinnvoller erscheint, gleich eine feste raumlufttechnische Anlage mit Frischluftzufuhr einzubauen, oder?
Wenn man jetzt mich fragen würde, dann würde ich sagen, jeder neue Raum, der gebaut wird, vor allem der jetzt für wirklich viele Menschen, für den öffentlichen Bereich gedacht ist, dürfte eigentlich gar nicht mehr erbaut werden, ohne dass diese Anlagen drin sind oder dass diese Anlagen mitgedacht werden. Natürlich für gerade Schulen, ja, das sind ja oft wirklich alte, schreckliche Gebäude. Natürlich wäre es auch da wichtig und gut, diese Anlagen einzubauen oder einzuplanen, den Einbau zum schnellstmöglichen Zeitpunkt. Aber bis dahin ist es einfach wichtig, trotzdem für die Kinder die Luft sauber zu halten. Weil, wie gesagt, es geht um die Viren. Die Kinder sind wirklich die kommen aus den unterschiedlichsten Haushalten zusammen, sitzen zu 30 in schlecht belüfteten Räumen und tauschen da einfach die Viren aus, bringen das in die Familien und erhalten somit ja den Kreislauf. Und nachdem ja Bildung wichtig ist, ist es aber auch wichtig, dass die Bildungseinrichtungen sicher zu machen und nicht nur Schulen, sondern auch Kindertagesstätten, genauso Universitäten, aber natürlich auch Büros, ja, und alle Bereiche mit Kunden, ja, wie Hotellerie, Restaurants. Und wie Sie schon gesagt haben, es wäre ja wirklich Win-Win-Win, weil es werden dann die Krankheiten reduziert, aber wie gesagt, auch Pollenallergiker hätten einen riesengroßen Vorteil, ja, auch im Hinblick auf die Feinstaubbelastung, die ja auch ein großer Gesundheitsfaktor ist, auch der wäre massiv reduziert durch diese Anlagen. Ja, Kopfschmerzen, Konzentration wäre besser, also es wäre wirklich Win-Win.
Sie haben jetzt schon ein gutes Stichwort geliefert mit den Schulen und den Kindern. Mir ist immer wieder, wenn es auf das Thema kommt, auch das Argument, also jetzt nicht von Fachleuten, sondern aus der Gesellschaft begegnet, ja, das wäre doch gar nicht so gut, wenn wir hier effizient die Luft so reinigen, dass Kinder viel weniger krank sind. Denn Kinder müssen doch Infekte durchmachen. Kinder müssen doch gerade, wenn sie jung sind, im Kindergartenalter entsprechend infiziert werden, um später robust zu sein. Soweit ich weiß, da liegt da ja eine Art Verwechslung vor. Also es gibt ja Stallbakterien, nenne ich es jetzt mal, die für Säuglinge durchaus von Vorteil sind, wenn sie als ganz, ganz kleines Kind häufig im Bauernhof sich aufhalten, dass da entsprechend Gutes angelegt wird. Aber das meint ja wahrscheinlich eher nicht humanpathogene Erreger, mit denen man sich möglichst häufig infizieren sollte. Oder ist das jetzt...
Nein, das ist genau so, wie Sie sagen, ja. Es ist wirklich ein Mythos, ein Märchen, dass Kinder sich mit pathogenen Erregern, also wirklich schwer krank machenden Erregern, sei es Bakterien, sei es Viren, möglichst oft infizieren müssen, um dann gesund zu sein. Ich meine, eigentlich, wenn man jetzt den Satz sagt, man muss krank sein, um gesund sein, das zeigt schon, dass das wirklich, wirklich ein schwerer Logikfehler ist. Und das ist wirklich diese Verwechslung. Das ist diese Hypothese eben, dass Kinder im Dreck spielen müssen. Also zum Beispiel. Aber da geht es tatsächlich um ganz ausgewählte Bakterien, also um gute Bakterien. Da geht es auch um gewisse Pathogene aus dem Bereich der Parasiten, Pilze, mit denen die Kinder da in Kontakt kommen, aber eben nicht mit schweren Krankheitserregern, weil, und das ist wirklich das, was viele nicht wissen, diese schweren Krankheitserreger dem Immunsystem überhaupt nichts Gutes tun. Ganz im Gegenteil, man weiß das zum Beispiel auch schon für die Masernerkrankung, wirklich seit Jahren, Jahrzehnten schon, dass dieses Masernvirus wirklich sogar das Immungedächtnis löschen kann von den Kindern und alles, was sie im Endeffekt aufgebaut haben, sogar Impfschutz, ist dann wieder weg. Ja, und das muss dann wieder quasi von vornherein, ganz von Anfang an wieder aufgebaut werden. Das heißt, das ist wirklich das Gegenteil und es ist wirklich ein Irrglaube, dass Kinder krank sein müssen, um dann gesund zu sein.
Ja, dieser Mythos oder Irrglaube, wie Sie eben gesagt haben, hält sich ja dennoch hartnäckig. Also es gibt ja da verschiedenste Personen auch aus dem politischen Bereich, die das ins Feld führen, warum jetzt teilweise Luftreinigung oder zumindest HEPA-Filter in Klassenzimmern wieder entsorgt werden, was man so liest und hört aus allen möglichen Gebieten. Vielleicht ist das nicht der Hauptgrund, dass man sagt, man muss den Kindern möglichst viele Infekte zumuten, aber es ist in Teilen zumindest auch ein Mitargument, warum das jetzt nicht weiter ausgebaut oder sogar zurückgefahren wird.
Also das ist wirklich ein riesen Fehler, Initiativen für saubere Luft jetzt wieder zurückzubauen, weil wie gesagt, Kinder brauchen absolut nicht krank sein, um gesund zu sein, erstens. Zweitens sind diese Luftfilter viel mehr, als dass sie eben Krankheitserreger rausfiltern, sondern eben auch Feinstaub, Pollen, reduzieren Kopfschmerzen, die Kinder können sich besser konzentrieren. Also das ist wirklich da drehen sich sämtliche Menschen, die Public Health in den letzten 250 Jahren vorangebracht haben, im Grab um bei diesen Dingen, die da jetzt passieren. Also das ist wirklich, das tut weh. Das ist wirklich ganz, ganz schlecht und falsch.
Die Thematik betrifft ja die gesamte Gesellschaft. Also Sie haben über die Kindergarten gesprochen, aber in Büros, in öffentlichen Verkehrsmitteln und so betrifft es ja auch alle möglichen Altersgruppen. Was wären da jetzt Ihrer Meinung nach die nächsten Schritte? Also braucht es da noch Implementierungsstudien oder weiß man eigentlich schon genug, um sofort anzufangen mit der Umsetzung?
Genau, also in Bezug auf saubere Luft weiß man mittlerweile genug, um sofort anzufangen, ja eigentlich schon vor 2 Jahren anzufangen. Das sind Dinge, dass Filtermasken, dass HEPA-Filter funktionieren. Das ist im Endeffekt gleich wie, dass man weiß, dass Fallschirme funktionieren. Das sind physikalische Grundgesetze und man braucht jetzt keine Studie bei Fallschirmen, wo man schaut, einer kriegt einen Fake-Fallschirm und einer einen richtigen Fallschirm, ob es jetzt einer Gruppe besser geht, wenn sie aus dem Flugzeug springt. Ja. Aber sogar diese Studien, die gemacht wurden im Hinblick jetzt auf HEPA-Filter und Masken, haben dann auch gezeigt, dass das einen eindeutigen Vorteil bringt, ja, und die Krankheitslast wirklich sowohl bei FFP2-Masken als auch bei diesen HEPA-Filtern, das Risiko sogar in der Bevölkerung, wo ja nicht alle dann auch die Maske wirklich gut tragen, trotzdem bringt es einen Riesenvorteil. Das heißt also, wie gesagt, man hätte schon vor 2 Jahren sofort starten können und ja, also wie gesagt, bei Räumen, öffentlichen Räumen sofort, ja eigentlich neue Gebäude, wäre meiner Meinung nach genauso wie es Kanalisation und Klo geben muss, braucht es dann auch diese Luftfiltersysteme und öffentliche Verkehrsmittel genauso. Öffentliche Verkehrsmittel, dann natürlich das Gesundheitssystem, weil sie gemeint haben, auch vorher gibt es vielleicht schon Bereiche, wo es diese Sachen ja schon länger gibt. Ja, die gibt es, allerdings weniger, als man es glauben sollte. Ja, also es gibt Bereiche, zum Beispiel dort, wo Labore sind, Hochsicherheitslabore für eben genau diese pathogenen Erreger, für diese Viren und Bakterien, die wirklich Hochsicherheitsrisiko sind. Und ich meine, im Labor SARS-CoV-2 gehört noch zur Sicherheitsstufe 3 von 4, also das ist wirklich gefährliches Virus. In diesen Laboren, in diesen Gebäudeteilen gibt es schon diese Filteranlagen, ja, und auch quasi diese Masken und diese Ganzkörperanzüge, wo ja auch diese Filter funktionieren, ja, und zwar schon Ewigkeiten. Auch zum Beispiel im Ebola-Response bei den Menschen, die dann Ebola-Kranke halt behandeln und therapieren, da funktioniert es ja schon, ja, da hat man es schon seit Jahrzehnten gesehen. Auch auf den Stationen eben, also die Krankenhäuser, die Stationen haben für diese Menschen mit wirklich hochpathogenen Erregern, da gibt es das auch. Aber eben spannenderweise nicht in allen Krankenhäusern, auf allen internen Stationen, die auch Menschen zum Beispiel mit Influenza oder SARS-CoV-2 behandeln. Und das sind einfach Dinge, wo ich denke, das ist auch was, wo eigentlich schon gestern, vorgestern das nachgerüstet hätte werden müssen. Also das sind jetzt mal die Dinge, die sofort passieren sollten.
Im niedergelassenen Bereich übrigens auch nicht.
Genau, also Gesundheitsbereich, ich habe jetzt Krankenhäuser rausgegriffen, ja, aber Gesundheitsbereich überall, ja, also auch nicht nur Ärztinnen und Ärzte, also Ordis oder halt Praxen, sondern auch bei der Physiotherapie zum Beispiel oder bei der Psychotherapie. Auch dort sollte wirklich saubere Luft, sollte zumindest ein ausreichend dimensionierter, mobiler Luftfilter stehen. Ich meine, gerade das Gesundheitssystem, das sind ja lauter Vulnerable. Ja, das sind Menschen, die kommen ja dahin, weil sie schon was haben, weil sie krank sind, weil sie einfach schon vulnerabel sind. Und meiner Meinung nach widerspricht es auch dem ethisch-moralischen Grundsatz von Medizinsystemen und von der Medizin, dass man im Medizinsystem Menschen, die schon geschädigt sind durch andere Erkrankungen, dann nochmal durch ein nicht zu unterschätzendes Virus, das auch Spätschäden, Risikoerhöhung für viele Erkrankungen machen kann, nochmal aussetzt. Man weiß zum Beispiel gerade bei Operationen, dass Menschen 8 Wochen nach einer SARS-CoV-2-Infektion wirklich ein massiv erhöhtes Risiko haben für Sepsis, ja, also für Blutvergiftungserkrankungen, für aber auch Embolien, ja, Lungenembolie, Thrombose und auch respiratorische Probleme nach dieser Operation haben können. Das geht meiner Meinung nach wirklich gar nicht.
Ja, die Maßnahmen, die wir jetzt diskutiert haben, waren ja vor allem immer diese Filtersysteme. Es gibt aber ja dann noch einen anderen Ansatz, und zwar UV-Desinfektion. Beispielsweise beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Da wurde bei dem Jahrestreffen 2022 erstmalig gearbeitet mit verschiedensten Maßnahmen zur sauberen Luft. Und da waren diese UV-Anlagen auch recht weit verbreitet. Was halten Sie davon?
Also mit dem VUV habe ich jetzt persönlich noch nicht sehr viel Erfahrung gemacht. Ich weiß aber, in Österreich gibt es eine sehr gute Initiative, die sich damit ausführlich beschäftigt, nämlich die Initiative Gesundes Österreich. Die haben da wirklich sehr gute Informationen dazu. Und VUV ist natürlich auch eine weitere Möglichkeit, Viren und Erreger aus der Luft quasi heraus zu, technisch natürlich anders, nicht zu filtern, sondern eher zu zerstören mit diesem VUV. Wie gesagt, jetzt medizinisch kenne ich mich mit VUV nicht so gut aus. Was allerdings wichtig ist, man muss aufpassen bei diesen VUV-Anlagen. Da gibt es jetzt auch schon zum Teil so VUV-Pocket-Geräte, die man erwerben kann. Die haben dann tatsächlich oft mal nicht so eine große Reichweite, wie man glaubt. Also das heißt, das sind alles auch nur weitere Käsescheiben der Prävention. Also ich würde jetzt nicht in einem Raum mit Kranken mich in einen VUV-Kreis stellen und glauben, ich bekomme nichts. Also das ist eher dann, dass man sagt, VUV plus Maske plus Lüften könnte dann auch einen gewissen Schutz bieten. Aber wie gesagt, VUV muss ich jetzt leider ein bisschen passen. Da bin ich nicht ganz so bewandert wie jetzt mit den HEPA-Filtern.
Vielleicht trotzdem noch eine ganz kurze Nachfrage dazu. Gibt es denn da auch Risiken? Also ich könnte mir vorstellen, UV-Strahlung ist ja jetzt auch potenziell gefährlich oder nicht gut für die Haut beispielsweise. Gibt es da auch Risiken?
Das ist genau das Thema. Ich denke gerade zu dem Thema VUV, also im Gegensatz zu HEPA-Filtern, wo ich gesagt habe, man könnte schon vor 2 Jahren anfangen, ist es so, dass es da tatsächlich jetzt noch keine Langzeitstudien gibt, wie sich die auswirken, diese VUV-Lampen und Geräte langfristig auf den Gesundheitszustand. Weil das wäre ja dann auch eher so gedacht, ja, dass man die jetzt nicht kurzfristig einschaltet, um einen Vortrag zu halten, sondern das sind ja eben gerade wie in Davos auch so Geräte, die dann irgendwo installiert sind und eben dauerhaft diese UV-Strahlung aussenden. Und da braucht es meiner Meinung nach, aber es kann durchaus sein, dass es da Expertinnen gibt, die schon mehr Erfahrung und Wissen dazu haben, braucht es meiner Meinung nach schon noch Ergebnisse für, ob die wirklich langfristig dann auch neutral sind für Menschen.
Verstehe. Wenn wir jetzt nochmal die HEPA-Filter vergleichen oder generell Maßnahmen zur sauberen Luft vergleichen mit Präventionsmethoden in anderen Bereichen. Sie haben schon mehrfach das Wasser angesprochen. Wir haben jetzt in unseren Breiten zumindest kein Problem mehr mit Cholera, kein Problem mehr mit Typhus. Da wurden schon vor langer Zeit Trinkwassersysteme oder eben Kläranlagen oder Sie haben, glaube ich, die Wiener Hochquellleitung angesprochen, implementiert. Und man hat da sehr viel getan in der Vergangenheit und teilweise vor weit über 100 Jahren. Wir haben Moskitonetze in Malariagebieten, also auch in Gebieten, die wirtschaftlich viel schwächer aufgestellt sind als wir, ist es noch nicht so, dass man da alles einfach geschehen lässt, sondern man hat da sehr viele Maßnahmen ergriffen zur Prävention. Bei der Luft, wie gesagt, ist es ja irgendwie anders. Haben Sie da noch weitere Erklärungen? Wir haben den einen Mythos mit den Kindern, dass die häufig krank sein sollten, ja schon besprochen. Haben Sie noch weitere Erklärungen, warum das so stockt in der Umsetzung? Gibt es von Seiten der Medizin vielleicht auch zu wenig Druck? Oder haben Sie da irgendwelche Einblicke, die jetzt vielleicht der Laie nicht hat?
Leider nicht, ja. Also ich bin eigentlich tagtäglich mit den Nachrichten selber vor den Kopf gestoßen, weil die Daten sind da zur Wirksamkeit von sauberer Luft, zur Wirksamkeit von Luftfiltersystemen, ja, also angefangen eigentlich von Masken, weil auch das ist ja ein Luftfilter, ja, nur ein persönlicher, ein getragener. Das ist klar, das ist da. Ich glaube auch nicht jetzt, dass die Wissenschaft dazu undeutlich ist, wenn man wirklich auf seriöse Quellen zurückgreift. Das Problem ist meiner Meinung nach, was ich vorher schon kurz auch angesprochen habe, ist, dass lange Zeit auch von der WHO, CDC, diesem Irrglauben noch nachgehangen wurde, dass Tröpfchen die Hauptübertragungsquelle sind statt Aerosole. Seitdem die CDC, WHO ihren Irrtum jetzt eingesehen hat und auch das ganz deutlich macht, ich glaube, das ist jetzt ein Jahr her, seitdem sind zum Beispiel jetzt auch in den United States, wurden da auch massive Gelder in die Hand genommen, tatsächlich notwendig, um in Lufthygienemaßnahmen zu investieren. Genauso auch in Belgien und Frankreich. Und deswegen ist es für mich wirklich im Dachraum, ja, also deutschsprachiger Raum, kommt mir das vor wie ein schlechter Traum, dass da saubere Luftmaßnahmen abgebaut werden sollen, beziehungsweise dass das so ignoriert wird. Es wird halt immer argumentiert, auch mit den Kosten. Auf der anderen Seite, die Kosten, die durch diese ständigen akuten Krankheit steigen, Menschen mit Langzeitfolgen, mit Langzeitkrankheiten, chronischen Krankheiten, die auch eben dann in der Arbeit ausfallen, in der Wirtschaft ausfallen. Also diese Kosten der Krankheit übersteigen die Kosten, die investiert werden müssten für saubere Luft massiv. Und deswegen ist das wirklich sehr, sehr kurzfristig gedacht. Ja, also das heißt, wahrscheinlich ist das auch ein riesengroßes Thema im Hinblick auf kurzfristiges Denken. Ja, vielleicht ist im 19. Jahrhundert einfach noch über Generationen gedacht worden, weil man halt in seinem Königreich oder was auch immer auch seinen Nachfahren noch eine schöne Welt hinterlassen wollte. Und jetzt gibt es halt diese 4-5 Jahre Regierungsperioden, da will man gut aussehen. Und also dieses kurzfristige Denken ist es meine Meinung, das ist jetzt nicht medizinisch begründet. Ja.
Klar. Es ist auf jeden Fall ein spannender Gedanke, der das partiell erklären könnte, ja. Wenn jetzt aber alles Public Health Maßnahmen, und Sie haben ja auch schon das gut erläutert, dass man eigentlich bis 2019 so Monate der Entlastung hatte im Gesundheitswesen, was typische respiratorische Infekte anbelangte. Das ist ja jetzt anders, also wir haben nicht nur die saisonale Influenza, die ja uns, ich sag mal, Pio Meno 3 Monate im Jahr beschäftigt, sondern wir haben eben wirklich ganzjährig Wellen oder ganzjähriges Infektionsgeschehen mit SARS-CoV-2 und den Folgen, unter anderem eben auch andere Erreger, für die man dann anfälliger wird. Jetzt ist das sozusagen der Stand und wir haben aber gleichzeitig ja noch eine Ebene drüber, die eben nicht nur Public Health umfasst, sondern Planetary Health, was ja auch der Themenschwerpunkt unseres Podcasts ist. Und Infektionsprävention, wie lässt sich das Ihrer Meinung nach in diesen größeren Kontext der Planetary Health einbetten? Welche Schnittstellen sehen Sie vielleicht auch zwischen planetarer Gesundheit und der Verhinderung von Infektionskrankheiten? Wenn Sie da vielleicht uns ein bisschen teilhaben lassen, das eben nicht nur in den Public Health Kontext zu stellen, sondern in diesen Planetary Health Kontext.
Gerne. Also einerseits ist es so, dass tatsächlich diese Pandemien mit diesen Krankheitserregern, und das sagen auch alle Expertinnen, die sich eben mit dem Thema beschäftigen, in Zukunft auch häufiger werden. Ja, also es ist jetzt nicht nur SARS-CoV-2, was da ist, bleibt und ständig weiter mutiert und in Wellen durch die Welt zieht, sondern man sieht zum Beispiel jetzt in Wien und im Burgenland, in Österreich ist es so, dass zum Beispiel deutlich mehr Fälle mit West-Nil-Fieber auftreten als in den Jahren zuvor. Und das ist ganz klar, also das sieht man, da ist die Klimakrise tatsächlich der Auslöser, dadurch, dass es wärmer wird, dadurch, dass sich einfach diese Mückenart auch bis nach in den Norden wieder weiter verbreiten kann und auch diesen Krankheitserreger in sich trägt. Das heißt, das ist einerseits, dass eben diese Krankheiten, die eigentlich jetzt früher auf südostasische, afrikanische Länder beschränkt waren, tatsächlich sich nach Norden und dann auch auf die Südhalbkugel dann ganz nach Süden ausbreiten. Auf der anderen Seite auch dadurch, dass der Mensch einfach immer mehr und brutaler in Biosphären vordringt, die einfach nicht für den Menschen da sind, wo einerseits Artensterben, Biodiversitätssterben natürlich bedingt ist, aber andererseits einfach dadurch die Menschen mit ihren Eingriffen in die Natur auch mit Tieren in Kontakt kommen, mit denen sie normalerweise nicht in Kontakt treten würden, so einfach. Und deswegen dann auch mit Erregern infiziert werden, mit denen sie normalerweise eben keinen Kontakt hätten, wenn sie nicht so invasiv in die Natur eindringen würden. Also das sind zwei Gründe, warum diese Erreger oder Pandemien häufiger werden. Es gibt noch einen dritten, das ist die Massentierhaltung. Das ist eben jetzt auch wieder ganz akut in den United States, zum Beispiel H1N1, also die Vogelgrippe, wo man sieht, die auch in Säugetieren sich immer mehr ausbreitet. Es gibt auch schon Fälle, wo das Virus auf den Menschen übergegriffen hat. Das ist wirklich bedenklich, weil diese Vogelgrippe doch eine recht hohe Sterblichkeit hat und auch, man weiß jetzt schon, starke Folgeerkrankungen bei Überlebenden auslöst. Also diese drei Punkte im Hinblick auf Zunahme. Das heißt, es ist ganz wichtig, einerseits der Natur ihren Raum zu lassen, wirklich Massentierhaltung sofort abzubauen. Das ist gefährlich, das weiß man. Das ist ein Spiel mit dem Feuer. Ja, das ist nicht nur schrecklich für Tiere, nicht nur schrecklich für die Ernährung, sondern wirklich auch schrecklich im Hinblick auf Pandemien und Erreger. Auch bakterielle Erreger und Resistenzen, also gegen Antibiotika zum Beispiel. Und dann wäre es natürlich auch wichtig im Hinblick auf Verteilungsgerechtigkeit, weil das auch Präventionsmaßnahmen nicht nur, wenn sie dann endlich erkannt werden, hier in Europa oder in Nordamerika umgesetzt werden, sondern wirklich weltweit. Ja, weil es nützt uns auch nichts, wenn hier Fälle verhindert werden und in afrikanischen Ländern weiter zum Beispiel SARS-CoV-2 durchrauscht, weil auch dort noch genug Mutationsmöglichkeiten dann da sind und auch dort dann wieder die neue Variante kommt und auch die sich wieder durch den globalen Flugverkehr und überhaupt Reiseverkehr und Warenverkehr nach Europa oder wo auch immer hin ausbreiten wird. Muss man wirklich global denken.
Sie haben jetzt ganz spannend schon die globale Zusammenarbeit auch angesprochen. Also Sie haben es in Teilen schon gesagt, die ist eben essentiell. Inwieweit sind da auch internationale Standards relevant zur Bekämpfung von durch die Luft übertragenen Erregern? Sie haben die Massentierhaltung ja auch erwähnt. Da gibt es ja jetzt schon so Ansätze, dass man dort mit Luftreinigung agiert. Das bringt fürs Tierwohl zum Beispiel noch nicht sehr viel, für Antibiotikaresistenzen wahrscheinlich auch nicht, aber vielleicht zumindest für Krankheitserreger, die neu aus der Massentierhaltung heraus entstehen. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen drauf eingehen. Globale Zusammenarbeit auf der einen Seite und Entwicklung internationaler Standards und konkret jetzt für die Massentierhaltung auf der anderen Seite.
Also grundsätzlich Standards braucht. Standards braucht es leider. Es braucht wahrscheinlich sogar Vorschriften, Vorgaben für Raumluft, Innenraumluft. Weil man hat leider gesehen, also sogar hat man schon im 19. Jahrhundert gesehen, dass es schon damals Menschen gab, die sich sogar dagegen gewehrt haben, gegen die Kanalisation. Und es gibt Quellen aus den UK, wo zum Beispiel Menschen für das Recht gekämpft haben, ihre Exkremente aus dem Fenster weiterhin kippen zu dürfen. Weil auch dort wurde dann schon behauptet, a little dirt ist nicht so schlimm, aber die Beschneidung der persönlichen Freiheit. Finde ich interessant, ja, weil im Endeffekt wird jetzt so ähnlich ein paar hundert Jahre mit sauberer Luft auch argumentiert, ja. Deswegen, es braucht Standards, weil ansonsten aufgrund von Freiwilligkeit, aufgrund von Eigenverantwortung funktioniert es nicht, weil einfach bei vielen Menschen das Verständnis nicht da ist und eben auch leider bei der Politik nicht mehr so langfristiges, generationenübergreifendes Denken irgendwie anscheinend vorhanden ist. Aber eben mit Standards und mit Luftreinheitsgeboten funktioniert es dann. Das sieht man ja sogar beim Bier. Ja, es gibt ja sogar ein Bierreinheitsgebot, wo sich die Brauereien, die in Europa Bier verkaufen wollen, dran halten müssen. Das ist ganz wichtig. Und das ist bei Trinkwasser so in Europa, das ist auch gut so, weil man kann sich darauf verlassen. Ich fahre jetzt nach Portugal und kann da auch aus der Leitung Wasser trinken. Ja? Und genau das Gleiche müsste sein, das ist super, ich kann mich darauf verlassen. Ich muss zu einer Behörde, ja, da ist ein Warteraum, da sitzen viele Leute, oder ich gehe zum Arzt, da muss ich mich auch darauf verlassen können, eigentlich, da ist saubere Luft. Wie gesagt, das sind alles nur Käsescheibenprävention. Das heißt, selbst das beste Luftfiltergerät, wenn jetzt wirklich neben einem jemand mit offener Lungentuberkulose beziehungsweise halt Fluorida-SARS-CoV-2-Infektion einen anhustet, dann sind natürlich doch auch wieder die Tröpfchen da, ja, nicht nur die Aerosole. Das heißt, da brauchst du dann mehr Schichten, da brauchst du dann einfach die Maske noch zusätzlich. Ja. Aber es muss zumindest mal die Basis für saubere Luft da sein. Und wenn mal diese Gesamtkrankheitslast weg ist, ja, diese Spitzen, diese ständigen Mutationen, diese ständige massive Viruslast in der Luft, dann sind auch die Situationen, wo man noch zusätzlich zu sauberer gefilterten Luft Maske aufsetzt, werden dann immer weniger werden. Ja, also das ist dann ein Win-Win-Zyklus im Gegensatz zu dem, was jetzt passiert, Lose-Lose.
Eine weitere Behauptung, die auch ich immer wieder konfrontiert werde, ist so eine Kosten-Nutzen-Analyse. Das heißt, ja, es wird ja schon alles was bringen, Aber das wäre so teuer, also nicht nur im ökonomischen Sinn teuer, sondern auch so auf Energieebene. Und das wäre doch für den Planeten eigentlich schlecht, weil man weltweit so viele Geräte einbauen müsste und das ja auch wieder so viele Ressourcen, Material, Kosten und so weiter damit einhergehen und sozusagen ein Schaden entsteht für den Planeten, weil so viele Ressourcen gebündelt werden durch die flächendeckende Versorgung mit diesen Hilfsmitteln, nenne ich es jetzt mal. Wie gehen Sie mit solchen Behauptungen um?
Das sind genau die Argumente, wie wenn jemand eben vor 150 Jahren gesagt hätte, Kanalisation braucht zu viele Ressourcen, ist so teuer und deswegen funktioniert das nicht. Da denke ich mir eben schon, nicht zurückdenken, sondern wir sind im Jahr 2024. Und das ist jetzt von einer Medizinerin wiederum, es wäre schön, wenn jetzt noch Ingenieurin oder sowas dabei wäre. Aber mein Gedanke ist, man kann ja genau diese, jetzt rein von der Energieversorgung her, könnte man ja gleich verknüpfen mit dem Bau auch von PV-Anlagen zum Beispiel, ja, oder eben mit erneuerbarer Energie, dass dann genau diese Luftfilteranlagen, die ja auch dann den höchsten Strom brauchen, wenn Menschen da sind, also untertags, der ist ja auch dann, wenn dann auch die meiste Sonnenenergie zum Beispiel da ist. Diese HEPA-Filtergeräte, entgegen dem Glauben, sie sind sehr energieeffizient, deutlich energieeffizienter als zum Beispiel Kühlschränke. Und es wird ja auch keiner auf die Idee kommen zu sagen, naja, also Kühlschränke, die ganzen Ressourcen und Materialien und Energie, die da gebraucht wird, braucht man jetzt wirklich unbedingt kalte Milch. Also das sind wirklich Strohmann-Argumente, weil die Kosteneinsparung durch diese Krankheitslasteinsparung ist wichtig. Es gibt auch eben ein ethisches Gebot, die Menschen zu schützen vor gefährlichen Erkrankungen. Und die Energie und Bausubstanz, die dadurch gebraucht wird, das sehe ich eher wirklich in dieser Energiewende. Ja, also das gehört zu erneuerbarer Energie, gehört dann tatsächlich auch gleich die Gesundheit, die Energie für Gesundheit der Menschen, um auf Planetary Health hinzukommen, dass man diese Gesundheitspunkte in der Energiewende, ja auch im Hinblick auf die Klimakrise, mitdenkt, mit einbaut. Dass man wirklich Gesundheit mitdenkt, weil das einfach ein Teufelskreis ist. Es wird heißer, es kommen mehr Erreger, die Biodiversität schwindet, die Menschen greifen in wirklich ganz abgelegene Naturbiotope ein und eröffnen damit noch mehr die Büchse der Pandora, ja, im Endeffekt. Und es kommen noch mehr Viren, Bakterien. Jetzt auch im Endeffekt weiß kein Mensch, wenn der Permafrost zurückgeht, was da eigentlich noch für Viren und Bakterien oder vor allem Bakterien in dem Fall eben eingeschlossen sind, die überdauert haben. Das heißt, Planetary Health, ich eben Klimakrise, alles tun, um noch zu retten, was zu retten ist, weil ja diese 1,5 Grad Paris-Ziel ist, glaube ich, ja schon mittlerweile verloren. Aber wir brauchen einfach, also wir brauchen ja nicht die Welt retten, sondern wir müssen die Menschen ja im Endeffekt, es geht ja um uns Menschen, auch bei der Klimakrise, es geht immer um uns Menschen. Und das sollte wirklich massiv und klar artikuliert werden, von der Politik generationsübergreifend aufgegriffen werden und nicht nur von Legislaturperiode zu Legislaturperiode.
Ja, hier nochmal ein nachhaltiges Statement für ein langfristig angelegtes präventives Denken in Bezug auf Public Health und Planetary Health.
Ja, genau.
Ja, sehr schön. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Professor Hoffmann, dass Sie der Einladung gefolgt sind und uns hier aufgeklärt haben über Präventionskonzepte für Innenräume, für saubere Luft. Vielen, vielen Dank.
Gerne, danke schön.
So, jetzt sind wir zurück im Studio in der Zukunft angekommen. Du bist voller Erwartungen in das Interview gegangen. Wie ist es dir ergangen? Was hast du mitgenommen?
Zunächst einmal hat sich für mich wirklich eindeutig geklärt. Es gibt keine medizinischen Gründe, die dagegen sprechen, saubere Luft in Innenräumen zu implementieren oder entsprechende technische Hilfsmittel zu implementieren. Ganz im Gegenteil, es gibt eine Reihe von medizinischen Gründen, die dafür sprechen, das zu tun und das auch auf breiter Ebene zu tun. Denn wenn wir wieder auf die Planetary Health Ebene gehen, fällt die Kosten-Nutzen-Rechnung auch auf dieser Ebene ganz eindeutig zugunsten dieser Implementierung von sauberer Luft in Innenräumen aus. Das haben wir ja auch beim Thema Energiewende sehr gut erläutert bekommen von unserem Gast, Frau Professor Hoffmann, dass man das gemeinsam denken muss und dass das eben eine eindeutige Kosten-Nutzen-Rechnung ist, die zugunsten dieser Implementierung ausfällt.
Ein sehr eindeutiges Fazit. Gab es einen Aspekt, der dich im Interview besonders überrascht hat?
Ja, es gab tatsächlich einen Aspekt, der mich ziemlich überrascht hat, nämlich, dass die Datenlage so eindeutig ist. Es gibt ein paar Ausnahmen. Es gibt zum Beispiel, wie wir gehört haben, diese UV-Anlagen, also die sich UV-Licht zunutze machen, um Krankheitserreger in Innenräumen zu zerstören. Die sind tatsächlich wohl noch zu erforschen weiter. Aber diese HEPA-Filtersysteme sind ja seit Jahrzehnten im Einsatz, sind seit Jahrzehnten beforscht worden, brauchen eigentlich keine Implementierungsstudien mehr, sondern man hätte da eher gestern als heute damit anfangen können. Und es gibt da aber eben diesen Gegensatz. Die Datenlage ist so eindeutig. Gleichzeitig kommt das Thema nicht wirklich voran, zumindest im deutschsprachigen Raum. Auch das haben wir im Interview gehört. Es gibt andere Länder, in denen da schon deutlich mehr passiert in die Richtung.
Okay, das ist erstaunlich. Was würdest du dir denn für dich persönlich mitnehmen, für dein Leben?
Was ich ganz persönlich schon mitnehmen würde, wäre diese Hypothese von Frau Professor Hoffmann. Sie hat es ja gut eingeordnet. Sie ist Medizinerin. Sie kann sozusagen professionell nur Einschätzungen abgeben zu medizinischen Themen, zu Public Health Themen. Aber ihre Hypothese, es gibt in der Politik kaum noch langfristiges Denken, das ist ja ein Grund, den sie irgendwie angeführt hat dafür, dass das so schlecht vorankommt, das Thema. Diese Hypothese, die verdient meines Erachtens schon deutlich mehr Beachtung. Und da könnte man ja auch ganz andere Expertisenfelder noch hinzuziehen, warum das so sich entwickelt hat, möglicherweise. Ich habe in dieser Folge ja wirklich versucht, eine logische Erklärung dafür zu finden. Und ich habe das immer wieder versucht mit verschiedenen Fragestellungen, mit verschiedenen Themenkomplexen, die ich aufgemacht habe. Warum kommt dieses Thema saubere Luft in Innenräumen nicht wirklich voran bei uns? Und eine Erkenntnis für mich ganz persönlich ist auch, es gibt nicht immer eine rationale Erklärung.
Das gibt zu denken. Danke dir. Und natürlich auch vielen Dank an Frau Professor Hoffmann für die spannenden Einblicke. Und euch danke fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten frischen Wind in eure Köpfe bringen. Bis bald.
Bis bald. Bis zum nächsten Mal.
Der Planetary Health Podcast. Präsentiert von M94.5.